Ja, diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, die bitte ich dann, den Text auch mit aufzuschlagen. Dann könnt ihr nämlich besser verfolgen, was ich dazu zu sagen habe, in der jetzt folgenden Auslegung. Ich werde bei der Auslegung auch noch einen Vers dazu nehmen, nämlich den Vers 8. Aber das schadet gar nichts. Den lese ich gleich noch einmal zu Anfang und hinterher werde ich ihn nochmal wiederholen, wenn wir da angelangt sind. Der Vers 8 ist dann: So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort anbeten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Das ist dann jetzt nochmal so ein Zusatz davon. Und in diesem ganzen Text wird euch vielleicht schon beim Zuhören deutlich geworden sein, da gibt es eigentlich zwei große Themen, die Paulus aufgreift. Also diese beiden Themen sind dann auch gleichzeitig die Hauptpunkte der Auslegung heute Morgen. Das eine Hauptthema ist das Gebet. Es geht Paulus um das Gebet. Und das macht er am Anfang wie am Ende dieses Textes. Ganz am Anfang geht es darum, wie sollen Christen beten? Was ist auch der Inhalt ihres Gebetes? Und am Ende dieses Textes, der heute Morgen dran ist, Vers 8, da geht es nochmal insbesondere um die Männer, die intensiv beten sollen. Und dann sagt er noch einige Dinge dazu. Dazwischen geht es Paulus um die Erlösung. Er beschreibt, warum Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und was das für uns als Menschen bedeutet. Zuerst also zu dem Gebet. Da lesen wir Vers 1, Kapitel 2, Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Hier wird mit verschiedenen Worten wird auf das Gebet eingegangen, allerdings wird nicht genau dasselbe noch einmal wiederholt, sondern erst werden bestimmte Teile des Gebetes erwähnt, die normalerweise in unserer Beziehung zu Gott eine wichtige Rolle spielen sollten. Zuerst einmal wird dort von Bitten gesprochen. Also wenn hier steht, wir sollen etwas tun, steht ja deutlich, ich ermahne euch nun. Dieses Ermahnen ist eine ganz besonders intensive Erinnerung. Also in eurer Beziehung zu Gott, denkt ganz besonders intensiv an die Dinge, die jetzt aufgezählt werden. Das erste sind die Bitten. Bitten drückt ja immer schon aus, dass ich etwas nötig habe. Also jemand, der bittet, der braucht irgendetwas im Normalfall. Sei es ganz einfach, dass ihr beim Mittagessen bittet, gib mir mal die Kartoffeln rüber. Dann bedeutet das meistens, dass sie nicht direkt vor dir stehen, sondern am anderen Ende des Tisches und du jemanden anders bittest, das zu tun, was du nicht tun kannst, ohne die Höflichkeit zu verletzen. Also man könnte auch aufstehen, das drüber reichen, das selbst holen und dem anderen dabei mit dem Ärmel in dem Essen sitzen. Das ist aber nicht so schön. Meistens sind die Bitten, die wir haben, allerdings von noch etwas tiefgreifenderer Natur. Besonders merken wir das ja, wenn wir dann gar keine Chance mehr haben, eine Sache selbst zu verändern. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Ihr seid schwer krank oder ein Angehöriger ist schwer krank. Ihr wart bei Ärzten und im Krankenhaus und keiner kann dieser Person helfen. Und dann bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig, als dass wir uns an Gott wenden mit Bitten. Aber es muss nicht bis dahin kommen. Manche sagen ja, das sind solche Situationen, jetzt hilft nur noch Beten. Wobei man eigentlich sagen sollte, du hättest schon viel früher anfangen sollen zu beten und zu beten. Aber das, was hier zum Ausdruck gebracht wird, wir sollen uns mit all dem, was uns auf dem Herzen liegt, mit all dem, wo wir merken, dass wir an Grenzen kommen, dass wir eine Sache selbst nicht mehr weitermachen können, dass das nicht in unserer Macht liegt, mit all dem, was uns da auf dem Herzen liegt, sollen wir zu Gott kommen, im Gebet. Und Gebet ist ja hier der Überbegriff, das ist das Reden mit Gott, was da gemeint ist. Also alles, was uns auf dem Herzen liegt, damit sollen wir zu Gott kommen, weil er es gut mit uns meint und weil er auch die Macht hat, alles zu verändern, wenn er es will. Deshalb sollen wir zu ihm kommen. Das fordert allerdings von uns auch eine gewisse Demütigung. Das kann unangenehm sein. Nämlich die Demütigung, die Selbstdemütigung, dass wir sagen, ich allein schaffe es nicht. Ich kann hier nicht mehr heraus. Ich kann die Situation nicht verändern. Was weiß ich, vielleicht eine schwierige Situation am Arbeitsplatz, wo du sagst, das habe ich alles ausgeschöpft, ich habe mit dem Kollegen gesprochen und das dringt einfach nicht durch. Ich weiß nicht, was soll ich hier noch tun? Oder vielleicht manche Eltern, die dann mit ihren Kindern ähnliche Erfahrungen machen und sagen, jetzt habe ich alles ausprobiert, das klappt irgendwie nicht, die hören nicht auf mich.
weiß nicht, was sollten jetzt die Kinder dann beten? Nicht? Die haben dann den Eindruck, vielleicht die Eltern hören nicht auf mich. Also die beten dann, also mach doch meine Eltern endlich vernünftig, dass sie sehen, dass das gar nicht so gefährlich ist oder so. Und umgekehrt. Aber wir dürfen alle unsere Sorgen bei Jesus ausschütten. Und Gott wird es richtig beantworten. Sowohl für die Jugendlichen oder die Kinder, als auch für die Eltern, für alle dabei. Das verspricht er uns. Er wird uns einen guten Weg führen, wenn wir uns an ihn wenden. Der zweite Begriff, der hier angesprochen ist, ist das Gebet. Und hier ist Gebet nicht als Zusammenfassung des Wortes Gespräch mit Gott gemeint, sondern hier ist Gebet mit gemeint, ich bete jemanden an. Das heißt, das, was man normalerweise zu Gott macht. Also hier soll die Anrede an Gott, den wir loben, den wir preisen, den wir sagen, wer er ist, Anbetung. Das wendet sich nicht an Menschen an dieser Stelle, sondern es wendet sich an dieser Stelle ausschließlich an Gott. Dann ist als nächstes die Fürbitte dabei. Bei der Fürbitte ist es so, dass wir nicht für eigene Anliegen beten, dass wir auch nicht Gott sagen, was er uns bedeutet, wer er ist, sondern dass wir für andere Menschen einstehen, denen es schwer geht, die Schwierigkeiten haben. Auch ein Ausdruck von dem, dass wir Mitgefühl haben mit anderen, dass es uns nicht nur um uns selbst geht, dass wir uns berühren lassen von der Not und den Schwierigkeiten, die andere Menschen haben. Auch da ist es gut, in unserer Beziehung zu Gott immer wieder darauf zu achten, dass sich die Gebete nicht nur darin erschöpfen, auszudrücken, wo es mir schlecht geht, wo ich Schwierigkeiten habe. Das kommt uns häufig ziemlich nahe, sondern dass wir auch daran denken, wo sind andere Menschen, die Hilfe nötig haben. Und wenn wir einmal dafür den Blick öffnen, dann merken wir wahrscheinlich, dass es uns noch relativ gut geht, dass da massenhaft an Menschen um uns herum sind, die eigentlich das Eingreifen Gottes viel, viel mehr brauchen, als wir das brauchen. Die Menschen, die in Deutschland tagtäglich in den Krankenhäusern sterben und meistens nicht sehr schön sterben. Die Millionen von Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen sind und dort häufig mehr verwahrt als wirklich betreut werden. Denen, die da ganz häufig nicht glücklich sind. Und hier rede ich nicht als jemand, der da ganz entfernt spricht. Ich habe einige Jahre auch in einem Behindertenheim und ein anderes Mal im Altenheim gearbeitet, da mit den Leuten, die da schwer pflegebedürftig waren. Ich erinnere mich an manche Situationen, da haben Angehörige gesagt, benachrichtigen uns erst, wenn der Angehörige tot ist. Und möglichst dann, wenn die Beerdigung schon gelaufen ist. Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, dass diese Angehörigen da nicht eben gerade glücklich sind, wenn sie in solch einer Einrichtung sind. Und da gibt es auch in Deutschland viele, viele, denen es so geht. Und ich rede jetzt nur mal gerade vom friedlichen Deutschland. Ich rede nicht von fremden Ländern, wo Menschen hungern oder unter minimalen Löhnen Sklavenarbeit machen müssen. Da können wir Fürbitte leisten. Oder für unsere Geschwister, die eben in Afghanistan und im Iran und im Irak und sonst wo verfolgt werden. Christen, die verfolgt werden, die umgebracht werden um ihres Glaubens willen. Fürbitte. In unserer Beziehung zu Gott sollte diese Fürbitte auch ihren Platz haben. Und dann steht als nächstes Danksagung. Also nicht nur daran denken, wo läuft etwas nicht, wie wir es uns vorstellen und wünschen, sondern auch, wo hat Gott denn eingegriffen? Ihm Danke sagen für das, was er in unserem Leben getan hat. Und wenn ihr da etwas sucht, dann wird euch wahrscheinlich immer auch etwas einfallen, wo ihr sagen könnt, da greift Gott ein, da hat er mein Leben verändert, da hat er mir geholfen in ganz praktischen Dingen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber bei mir ist es so, auch manchmal ganz praktische Dinge. Irgendwo, was weiß ich finde eine Sache nicht mehr und ich bete. Und ganz häufig habe ich erlebt, ich finde sie wieder. Und das ist doch auch ein Grund, um Gott Danke zu sagen. Eigentlich eine Kleinigkeit, könnte man sagen. Was ist denn das schon? Oder irgendwie etwas anderes. Ich bin im Gespräch mit einem Menschen und denke mir, Herr Jesus, gib mir jetzt die richtigen Worte, dass ich auch das sagen kann, was der andere braucht. Und dann im Nachhinein merke ich, oder der andere sagt das, ja, das war genau das, was ich gebraucht habe. Oder was weiß ich, du bittest am Morgen darum, lass das jetzt gut klappen mit den Menschen, mit denen ich zurechtkomme, mit denen ich zusammen bin. Also meinetwegen bei irgendeiner Sitzung. Und du merkst, ja, das klappt richtig gut jetzt, das läuft richtig gut dabei. Das sind ja auch solche Kleinigkeiten. Da sollen wir nicht nur bitten und hinterher sagen, ach, gut gelaufen. Oder wohlmöglich uns dann auch selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das hast du gut gemacht. Und ganz vergessen, dass wir uns doch am Morgen hoffentlich an Gott gewendet haben. Sondern dann auch am Abend oder schon während der Situation Gott Danke sagen. Also es gehört dazu, wir bringen unsere Bitten, alles, was wir nicht alleine machen können, das Bitten bringen wir vor Gott und bitten ihn. Wir beten Gott an, wenden uns im Gebet an ihn, also Anbetung dabei. Wir bringen Fürbitte zu ihm für andere Menschen und auch wir danken ihm dafür. Und da wird dann später noch erwähnt, für alle Menschen. Ich glaube, hier hat Paulus im Blick, dass es uns nämlich viel leichter fällt, für uns und für unsere Angehörigen zu bitten und zu danken. Für die Menschen, die da etwas entfernter sind, fällt es uns manchmal schwer, weil die nicht so in unserem Blickfeld sind. Manchmal, weil wir von denen auch ganz wenig wissen, was man da überhaupt bitten und danken könnte. Und hier ist die Aufforderung darin, denk nicht nur an dich und deine eigenen Leute, sondern denk auch an andere. Denn dass wir für unsere Sachen bitten, ist häufig noch in unserem eigenen Interesse. Aber ein Zeichen der Nächstenliebe äußert sich gerade darin, dass wir eben auch an andere Menschen denken, die über unseren Horizont hinaus sind. Wir könnten ja sogar sagen, das Bitten für uns und unsere Kinder und Verwandten, das ist ja immer noch so nicht ganz getrennt von einer gewissen Portion Egoismus. Uns soll es gut gehen. Hingegen, wenn du für die Christen in Afghanistan betest, da hast du erstmal keine Auswirkung davon. Dir geht's nicht besser, dir geht's nicht schlechter. Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, die du mit den Menschen dort hast. Und die will Gott auch in unser Herz hineinpflanzen. Und deshalb erwähnt er das hier. Und dann werden noch zwei Personengruppen, oder eigentlich eine, die wird noch genauer beschrieben. Da wird dann nämlich gesagt, für Könige und für alle, die in höherer Stellung sind. Wir könnten es auch vereinfacht sagen, das ist die Regierung. Also an der Spitze der Regierung stand damals ein König im Römischen Reich. Und dann an all denen, die in hoher Stellung sind, das heißt Minister, beziehungsweise damals waren das dann Prokuratoren zum Beispiel, Senatoren und all solche Leute im Römischen Reich, für die soll besonders gebetet werden. Übertragen auf die heutige Situation, da haben wir ja keinen König in Deutschland, wir könnten ja einen wählen, also unsere Nachbarländer, die haben ja alle einen, also die Belgier und die Niederländer und die Schweden und die Dänen und die Engländer, die Spanier auch, wir nicht, wobei in den Ländern haben die Könige auch nichts mehr zu sagen, aber die sehen halt schön aus, zumindest dann auf den Fotos. Aber gut beten kann man für sie auch, dass sie nicht zu frustriert sind, als König da aufzutreten und doch keiner hört auf sie. Aber in Deutschland, ich will es mal übertragen, das heißt für uns in Deutschland, betet für die Bundeskanzlerin, betet für die Ministerpräsidenten, betet für die Minister und für die Sachbearbeiter, für die Ressortvorsitzenden und was weiß ich. Betet für diese Leute, soweit euch Namen bekannt sind. Und wenn nicht bekannt, dann fasst sie einfach in Gebeten zusammen. Hier eine Aufforderung, für diese Menschen sollen wir ganz besonders einstehen dabei. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist da, wo es egoistisch unser eigenes Leben betrifft, denn wir sind ja ein ganzes Stückchen auch abhängig von diesen Menschen, die in diesem Land zu bestimmen haben. Auf der anderen Seite sollen wir für sie selbst, um ihrer selbst willen, auch für sie beten. Paulus begründet das ja nachher auch noch, da sagt er nämlich, wir sollen für die Könige und die, die in hoher Stellung sind, beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Übrigens müsste ich hier sagen, das sagt Paulus ja in einer Situation, in der vermutlich der Kaiser Nero in Rom residiert. Und auch diejenigen, die jetzt nicht die Freaks in der Geschichte sind, die wissen, glaube ich, dass Kaiser Nero nicht eben gerade so ein freundlicher Charakter gewesen war, insbesondere auch den Christen. Ihr wisst ja, das hat er in Rom angezündet, um seinen Stadtteil niederbrennen zu lassen und hinterher ist den Christen die Schuhe geschoben. Und dann wurden die Christen hingerichtet, auf grausame Art und Weise. Und da stellen wir uns die Frage, Paulus, und zu diesem Christenverfolger, zu diesem grausamen Tyrann, da sagst du, für den soll man beten? Ja, der braucht das auch. Und hier steht ja nicht drin, bete dafür, dass sein Leben möglichst kurz ist. Nein, so nicht. Sondern bete dafür, dass Gott ihm auch nachgeht. Denn Gott kann jedem Menschen nachgehen und kann jeden Menschen auch verändern. Das soll man dabei tun. In späterer Zeit lesen wir das von Clemens von Rom, Anfang des 2. Jahrhunderts. Im 2. Jahrhundert haben wir Clemens von Rom, der ist Gemeindeleiter der Gemeinde in Rom. Und da ist ein Gebet von ihm überliefert für den Kaiser Domitian, der ebenfalls als Christenverfolger sich einen Namen gemacht hat. Und da sagt er, gib ihm Gesundheit und Eintracht und Frieden und Beständigkeit, damit sie, also die Bürger, in Frieden und Sanftmut, die Herrscher, die in Frieden und Sanftmut ihre Herrschaft ausüben. Also das Gebet, dass Gott sich dem zuwendet, dass er etwas Gutes mit ihm vorhat, dass er ihn gebraucht. Denn wir lesen ja auch im Römerbrief, da schreibt Paulus, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und gebraucht. Und das gilt auch hier. Und deshalb sollen wir für sie beten. Die brauchen unser Gebet auch heute. Auch wenn sie Sachverstand haben, dass Gott sie da richtig führt. Das brauchen wir dabei. Und dann wird gesagt, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können. Mancher würde vielleicht sagen, das will ich ja gar nicht. Ich will in meinem Leben Action haben. Ich will, dass da irgendwas läuft. Nein, tu das nicht. Denn Action kommt meistens nicht gut raus. Situationen, die in der Kirchengeschichte, die in der Geschichte gut dastanden, waren meistens Situationen mit Pest und Cholera und Revolution und Krieg und so. Das sind dann die großen Abschnitte in den Geschichtsbüchern. Und die Abschnitte, wo wenig steht, das waren meistens die, wo die Leute glücklich waren. Denn da gab es nicht so viel zu schreiben. Das lief alles ganz gut. So die letzten 60 Jahre der Bundesrepublik. Da lief nicht so viel. Ja klar, so ein bisschen Wirtschaftswunder war ja ganz gut und dann so ein bisschen auf und ab, aber friedlich. Es gab, soweit mir bekannt, nie eine Zeit in der deutschen Geschichte, die so friedlich und in solch einem Reichtum für die Menschen lebten. Und deshalb wünscht ihr nicht so sehr Action, dass da mal was explodiert und was passiert, sondern wünscht ihr lieber Ruhe und Frieden für uns zum Vorteil und auch noch natürlich für das Reich Gottes. Denn wir können viel besser uns für das Reich Gottes einsetzen, freier einsetzen, wenn da nicht ein großer Druck ist, wenn da nicht irgendwelche totale wirtschaftliche oder politische Unsicherheit ist. Und deshalb sollen wir dafür beten, ein stilles und ruhiges Leben führen zu können. Und wenn du Christ bist, hast du sowieso Action genug, da musst du dann gegen deine eigene Sünde kämpfen und manchmal hast du auch noch andere Leute, die dich fertig machen wollen, manchmal auch, wenn du nicht gläubig bist, hast du die ja auch und da hast du dann genügend Aufregung. Und wer die noch nicht haben will, dem würde ich empfehlen, dann geh doch mal eine Zeit lang in die Mission. Und da musst du gar nicht in ein anderes Land gehen. Geh einfach mal Deutschland, was weiß ich, nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Geh da an die Haustüren, spreche mit den Leuten über Jesus und du wirst merken, dein Leben wird spannend genug. Ja, ich habe solche Sachen schon gemacht und dann an der Haustür beschimpft worden, Hund hinter einem hergehetzt und so etwas. Also da hast du auch schon Action, nicht? Also da kann dir manchmal auch der Schweiß ausbrechen. Und also von daher bete für eine friedliche Regierung, dass diejenigen, die das nicht haben wollen, es friedlich und ruhig haben. Das ist das, was wir von Gott haben sollen. Wir sollen nicht als Christen jetzt um irgendwelche hohen Posten rangeln. Wenn du da nicht mehr zufrieden bist, wenn du es ein bisschen spannender haben willst, dann setz dich in dieser Hinsicht ein und das wird spannend genug dabei. Wird ja noch gesagt, also wir sollen beten für diese Leute, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen können. Und dann sollen wir beten, dass wir sollen leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Also wir können häufig in Gottesfurcht und Ehrbarkeit in besonderer Weise beten, wenn wir leben, wenn wir es ringsherum friedlich haben. Gottesfurcht, hier das Wort Eusebia, was dahinter steht, das meint so viel wie Ehrfurcht vor Gott haben. Ein Leben, was nicht in Selbstsucht aufgeht, nicht selbstzentriert ist. Dieser Begriff wird von Paulus in dem 1. Timotheusbrief noch an 4 anderen Stellen benutzt. Ein Leben, was nicht auf die eigene Leistung ausgerichtet ist. Ehrbarkeit meint so viel wie Würde. Die Griechen hatten das definiert als einen Begriff eines Menschen, der weder vollkommen unterwürfig ist, noch in Überheblichkeit lebt. Einer, der ein Vorbild ist in seiner allgemeinen Lebensführung, Ehrbarkeit, was auch nach außen sichtbar ist, also nicht nur intern, sondern nach außen sichtbar ist. Und dann schreibt er im nächsten Vers, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Also das soll eigentlich die Lebenserfüllung sein. Die Lebenserfüllung ist nicht, hast du einen möglichst hohen Posten in der Gesellschaft, hast du möglichst viel irdische Güter angesammelt dabei. Klopfen dir möglichst viele Leute auf die Schultern? Ist deine Freundesliste bei SchülerVZ oder Facebook besonders lang? Darauf kommt es nicht an, sondern dass du ein, wie es hier steht, Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Also Gottesfurcht, Ausrichtung auf Gott, dass du Gott achtest, ihm seine Stellung gibst, nicht dir deine eigenen Götter machst und dass du auch mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, dass das einigermaßen gut läuft. Also einmal auf Gott ausgerichtet soll es stimmen und einmal auf die Menschen, mit denen du zusammen bist, soll es stimmen. Das ist das, was Gott als Ziel für unser Leben hat. Das andere mag ganz lieb und nett sein, erfüllt auf Dauer im Leben aber nicht. Und dann kommt er so nebenher dazu, dass er Gott noch den Titel gibt und sagt, Gott, unser Retter. Und dieser Begriff Retter, da merken wir, da spricht Paulus gleich in der Seele an. Da muss er nämlich jetzt gleich einige Verse darüber schreiben, was bedeutet denn das, dass Gott unser Retter ist? Wir haben gestern Abend uns auch damit beschäftigt, dass das ja so der Kern der Botschaft ist, die Paulus weitergeben will. Das liegt ihm so stark auf dem Herzen, da redet er jeden Tag drüber. Und deshalb, sobald jetzt der Begriff kommt, dann spricht er auch an dieser Stelle darüber. Ehe ich aber über die Erlösung durch Jesus Christus auf darauf zu sprechen komme, will ich den letzten Vers dieses Abschnitts, nämlich Vers 8, dort noch mit hineinnehmen, weil der nämlich auch ums Gebet geht. Also dieser ganze erste geht ja über Gebet. Wie sollen wir beten? Für wen sollen wir beten? Warum sollen wir so beten? Und dann werden noch mal die Männer besonders ermahnt. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Jetzt könnte man hier die Frage stellen, ganz besonders in unserer Moderne, warum werden denn hier nur die Männer aufgefordert zu beten? Sollen die Frauen nicht beten? Doch, zweifellos. Aber die Frauen kommen später noch dran. Für diejenigen, die bei den Erwachsenen sind, die Frauen kommen morgen dran. Soweit ich das jetzt im Blick habe, nämlich im Vers 9 und in folgende. Ich habe den Eindruck, dass Paulus ein Menschenkenner ist. Er hat jahrelang in Gemeinden gearbeitet, er hat Gemeinden begleitet in seelsorgerlichen Problemen und hier sind ihm manche Schwächen, die Männer haben, da habe ich den Eindruck ganz besonders deutlich geworden. Nämlich Männer wollen häufig die Helden sein. Männer wollen häufig stark sein. Männer wollen seltener zugeben, dass sie Hilfe brauchen, dass sie alleine nicht zurechtkommen. Und das könnt ihr immer wieder feststellen. Das gilt nicht für alle Männer. Es gibt auch die weinerlichen Typen, nicht? Also die mit nichts zurechtkommen und so. Also die schon morgens, wenn sie aufstehen und sagen, liebe Frau, hilf mir, ich komme nicht allein aus dem Bett. Also ich meine jetzt nicht, weil sie alt sind, sondern weil sie jung sind und frisch, aber sich nicht zutrauen dabei. Das gibt's auch. Aber ein Großteil der Männer, das könnt ihr schon beobachten, wenn die im Kindergarten sind. Das sind jetzt noch keine Männer, aber das sind kleine Jungs. Nicht? Die wollen Helden sein. Und manchmal merkt man das, wie schwer sie verlieren können. Also viele Jungs haben das. Das ist irgendein Wettbewerb, was weiß ich, Fußballspiel, die stecken das nicht einfach so weg, sondern das ist dann der Zusammenbruch, wenn sie das nicht schaffen dabei. Oder auf der anderen Seite, wie sie es genießen, wenn sie toll sind. Also falls ihr als Frauen das noch nicht gemerkt habt, wenn ihr euer Mann etwas Gutes tun wollt, dann bewundert ihn. Das mögen Männer am meisten. Also wenn du sagst, du kannst so toll Auto fahren wie Michael Schumacher, ja, dann sind die Männer froh. Wenn du einer Frau das sagst, also nicht allen, aber die meisten Frauen, denen sagt das nicht so sehr viel. Aber Männer, die finden das ganz toll. Oder wenn dein Mann mal wieder einen Nagel in die Wand geschlagen hat, ohne sich auf die Finger zu hauen, dann sagst du, du bist der geborene Handwerker. Wie gut. Der macht alles für dich dann danach. Ne? Der renoviert noch die ganze Wohnung, wenn du ihm das richtig sagst. Dann. Ja. Also Männer wollen gerne Helden sein. Männer wollen gerne Anerkennung haben. Das ist ganz wichtig dabei. Die negative Seite davon ist, Männer gestehen nicht so gerne ein, dass sie nicht weiterkommen. Sie gestehen nicht so gerne ein, dass sie Hilfe brauchen dabei. Manchmal können sie sogar ärgerlich werden, wenn eine Frau sie freundlich darauf aufmerksam macht, sollen wir nicht vielleicht Hilfe holen? Ja, was weiß ich, der jongliert mit dem Blumenkübel, du merkst, er bricht fast zusammen und dann fragst du, sollen wir jemanden holen zum Anfassen? Nein, ich schaff das schon. Ja. Oder als es noch keine Navigationssysteme gab, heute ist ja alles, kann man auf Navigationssysteme schieben. Ne? Also sollen wir jemanden fragen, wo der Weg weitergeht? Nein, ich finde das schon. Und nach einer Stunde, ja, hier sind wahrscheinlich die Verkehrsregeln falsch. Ne? Ja, also nicht richtig ausgeschildert, ja. Und das ist klar, weil ein Mann, der kann sich nicht irren. Ja, das ist angeboren. Ja. Naja, also wie gesagt, ich habe jetzt ein kleines bisschen übertrieben. Aber ich glaube, manche meinen hier, ich habe nicht übertrieben. Ja. Also gut. Also ich glaube, Paulus hat hier die Schwäche des Mannes vor Augen. Und zwar die Schwäche des Mannes. Männer brauchen häufig länger, ehe sie bemerken, dass sie Hilfe brauchen, dass sie sich Gott unterordnen müssen. Klassischerweise war es über Jahrzehnte hinweg so. Heute holen die Frauen ein bisschen auf, sie werden männlicher. Aber heute, in Jahrzehnte war es so, wer ging zuerst in die Kirche? Die Frauen. Ja, warum? Weil es Frauen viel leichter fiel anzuerkennen, ich bin sündig, ich bin schuldig, ich brauche Hilfe. Männer in ihrem Stolz fiel das häufig viel, viel schwerer. Und bei manchen Männern ist es bis heute eben auch so doch dabei. Und ich glaube, genau das hat er an dieser Stelle vor Augen. Und deshalb müssen die Männer besonders aufgefordert werden. Du musst nicht in erster Linie der Schaffer sein, der alles selbst macht. Du musst in erster Linie der sein, damit Gott dich gebrauchen kann, der sieht, dass er auch Grenzen hat und dort alleine nicht weiterkommt. Und wenn du das eben machst, dann betest du ja. Hingegen der Mann, der meint, ach, in der Politik stimmt das nicht, der schließt sich dann irgendeiner radikalen Gruppe oder Partei an und sagt, wir ändern das schon. Nicht? So wie Bob der Baumeister. Wir schaffen das. Ja, und das ist ja auch nicht generell immer schlecht. Nur du musst sehen, nicht du allein, du als Mann musst auch mal eingestehen, du brauchst Gott, du brauchst diese intensive Verbindung zu Gott. Du kannst es alleine nicht machen. Und deshalb Männer ganz besonders aufgefordert zu beten, was für die Frauen generell auch gilt. Und wenn wir lesen an jedem Ort, naja, dann ist das für uns ja hoffentlich selbstverständlich, wobei manche sind von ihrer Kindheit an gewohnt, dass man eigentlich nur in der Kirche betet und zu Gott spricht. Das ist selbstverständlich nicht so. Zur Zeit des Paulus gab es ja noch gar keine Kirchen. Zur Zeit des Jesu gab es auch noch keine Kirchen. Da gab es Synagogen, aber aus denen wurde Jesus ja rausgeschmissen und die Jünger auch. Also das heißt, wo hat man sich getroffen? Irgendwo im Freien manchmal. Wir lesen einmal in der Stadt, dann treffen sie sich in einer Schule, die sie gemietet haben scheinbar. Manchmal irgendwo in einem Flusslauf, manchmal in einer Privatwohnung. Also das heißt, man hat sich überall getroffen und gebetet. Und hier die Christen, die Männer insbesondere herausgefordert, denkt daran, Gott ist ja überall da. Wenn du am Steuer bist, wenn du ein Geschäft abschließt, wenn du gerade Ärger mit deinem Kollegen hast, wenn du zu Hause bist und nicht weißt, wie es weitergeht, Gott ist überall da und überall kannst du beten. Und dann gibt es noch so eine kleine Erklärung dazu oder so Sonderanweisungen, indem sie heilige Hände aufheben. Also hier müssen wir sagen, das ist der Vers für die Charismatiker. Also hier müssten wir sagen, hier steht doch ganz deutlich, buchstäblich, hebt die Hände auf zum Gebet. Und ich persönlich habe auch nichts dagegen. Also ihr könnt gerne von mir aus, wenn wir nachher noch beten, die Hände aufheben, ist kein Problem, ist biblisch. Keine Frage. Denn damals bei den Juden wurde insbesondere mit erhobenen Händen gebetet, insbesondere dann, wenn man nicht schwere Sünden zu bekennen hatte. Oder wenn man sich ganz besonders schlecht fühlte, dann kniete man sich nieder oder lag gar ganz auf dem Bauch auf der Erde, um zu zeigen, Gott, ich bin vor dir nichts. Und wenn man es noch stärker gemacht hat, hat man sich Asche auf den Kopf gestreut oder Kleider zerrissen oder ich bin wirklich gar nichts, ich bin wie der Boden, der Dreck da, der liegt. Aber wenn das gerade nicht die große Krisensituation war, dann wurde vielfach, insbesondere wenn man Gott gelobt hat, wurden die Hände aufgehoben zum Gebet. Sozusagen die Ausrichtung auf Gott, manchmal noch nach oben geschaut, Gott gegenüber, wobei er ja nicht oben aus unserer geografischen Sicht ist, aber das sollte das symbolisieren, dieses Aufschauen zu Gott. Und das war auch nicht schlecht. Heute ist es halt zum Teil zu einem Charakteristikum einer besonderen Konfessionsgruppe, nämlich der Charismatiker geworden, weshalb ich vermute, wenn ich zu irgendeiner eurer Gemeinden eingeladen würde und während des Vorprogramms des Betens dann die Hände hochhebe, dann würden manche denken, was ist mit dem Michael passiert? Ist der jetzt Charismatiker geworden? Wobei Charismatik ist heute Morgen ja auch nicht mein Thema, denn dann würde ich euch sagen, ja klar bin ich Charismatiker, habt ihr noch nicht gewusst? Denn der Begriff Charismata in der Bibel heißt ja Gnadengabe. Und wenn ihr erstmal durchgeht im Neuen Testament, da steht, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Ja, das habe ich, als ich Christ geworden bin. Da steht, die Gnadengabe Gottes ist die Vergebung der Sünden. Ja, die habe ich auch bekommen, als ich Jesus darum gebeten habe. Also bin Charismatiker. Da steht dann sogar im 1. Korintherbrief, dass die Ehe eine Gnadengabe Gottes ist. Da steht das Wort Charismata. Also wenn du verheiratet bist, bist du Charismatiker. Denn das ist eine Gnadengabe Gottes. Das ist ja auch interessant. Ne? Also deshalb in dem Sinne bin ich ja schon Charismatiker, nur nicht in dem Sinne, dass ich die besonderen konfessionellen Bedeutungen, die da manchmal reingelegt werden, über das hinaus alle gutheiße. Aber wie gesagt, Hände aufheben dürft ihr gerne tun, auch hier. Ich bin nicht irritiert, wenn andere das sind, dann müsst ihr halt mit denen sprechen, ihnen erklären, warum er das macht. Ihr dürft allerdings auch die Hände unten behalten. Ich glaube, diese Aufforderung ist einfach entsprechend dem damaligen Brauch, das haben alle gemacht. Hätte Paulus gesagt, faltet eure Hände zum Gebet, dann hätten ihn alle eher dumm angeschaut und das hat damals kein Mensch getan. Ihr wisst, das ist nämlich eine alte germanische Gebetshaltung. Also so die harten Germanen, die immer mit dem Schwert schnell dabei waren, die sind, als sie, wenn sie zu gebetet haben, dann mussten sie ja Schwert ablegen und damit sie nicht schnell noch zum Schwert greifen, die Hände zusammen, nicht? Also dann geht das nicht, ich bin Gott ganz unterworfen. Das war auch die Haltung der Sklaven bei den Germanen. Dann wurden allerdings hier die Hände noch zusammengebunden, dann konnte man sie nicht auseinandernehmen. Das ist also der Ausdruck des vollkommenen sich Gott unterwerfen, ist diese Gebetshaltung. Ist auch gut. Das zeigt, wir haben vor Gott nichts zu bringen dabei. Aber das andere ist eben, die Hände aufheben, die Verbindung zu Gott. Und dann steht, wenn die Männer zu Gott beten, und zwar an allen Orten, überall im Alltag ist Gott dabei, dann sollen sie das insbesondere tun ohne Zorn und ohne Zweifel. Was ist mit Zorn gemeint? Na, in Zorn kann es sein, du bist einfach im Ärger über deine Kinder und dann sagst du, also strafe sie doch. Na, die Kinder vielleicht nicht, aber dein Arbeitskollegen, echt? Also dem ja eher, straf ihn doch und lass ihn hier wegkommen. Und naja, wenn du jetzt irgendwie jetzt ein bisschen so emotional bist oder Choleriker bist, dann kann das schon passieren. Und für den soll gesagt werden, komm erst herunter auf den Boden, ehe du sprichst und Dinge sagst, die du hinterher bereust. Also deshalb ohne Zorn. Du sollst nicht im Zorn bitten, denn du sollst ja mit einer Liebe im Herzen für die anderen Menschen bitten und einstehen. Also nicht so wie der Jona, ne? Jetzt lass doch endlich da das Feuer vom Himmel fallen, jetzt warte ich ja schon tagelang und wo ist die Show? Ja, und da merkt man, das ist eher aus dem Zorn. Der hat sich geärgert, das hat mich schon überwunden, bin da rumgelaufen, hab da gepredigt und jetzt passiert das nicht mal, da ist der Zorn, das ist falsch. Da muss Gott ihm ja noch die Lektion geben, ihr wisst ja, mit dem Baum, der dann eingeht und dann erklärt Gott ihm das, dass er doch die Menschen liebt. Und wir sollen aus Liebe für die Menschen beten und bitten. Und nicht immer nur bitten, mach den anderen anders. Also der ärgert mich oder mach ihn anders, sondern segne ihm, geh ihm nach, bring ihn zu dem Ziel, wo du ihn hinhaben willst. Denn das Gebet soll ja nicht ein verlängerter Arm unseres Egoismus sein, sondern wir sollen im Sinne Christi beten, im Sinne Gottes beten und für den anderen beten. Deshalb ohne Zorn und ohne Zweifel, da berichtet Jakobus ja, einer, der bittet im Zweifel, der sei wie so ein Schiff, was hin und her, ein Blatt, was hin und her gewogen wird im Wind. Nein, der soll nicht erwarten, dass Gott darauf antwortet. Wenn du selbst nicht genau weißt, was du beten willst, überleg dir erstmal, sei erstmal selbst klar darüber. Allerdings heißt Glaube oder mangelnder Zweifel nicht, der die stärkste Einbildungskraft hat, der ist am besten dafür geeignet. Ohne Zweifel zu beten kann einfach heißen, Herr Jesus, ich weiß gar nicht mehr weiter, ich weiß auch nicht, wie du das machen kannst, ich kann mir keinen Weg vorstellen, aber hilf du mir. Du musst es dir jetzt nicht vorstellen, wie manche es sagen, visualisieren, noch genau ausmalen, mach das genau so. Du musst ja nicht Gott manipulieren, sondern du sollst einfach bloß das Vertrauen haben, dass Gott auch in deiner Situation Herr der Lage ist, auch wenn du nicht weißt, wie und was er an dieser Stelle tun kann. Also hier Herausforderung, betet, egal an welchem Ort. Wenn ihr so mit den erhobenen Händen beten wollt, okay, ist auch biblisch. Wenn nicht, ist auch kein Problem. In erster Linie die Ausrichtung auf Gott ist hier wichtig. Und tut das, indem ihr nicht im Zorn betet und auch nicht im Zweifel, also Gott letztendlich nichts zutraut, dass Gebet nur leere Floskeln sind. Das ist das, was Paulus an dieser Stelle über das Gebet sagt. Und dann sind noch einige wenige Verse, nämlich ab Vers 5, Vers 5, 6 und 7, die sind nun Verse, die auf die Erlösung Bezug nehmen. Da sagt er, also das Ende war ja, also von Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier wird das schon eingeleitet, also was die Absicht Gottes ist. Und das, was wir lesen, ist doch erstmal beeindruckend. Gott, der nichts davon hat, dass es uns gut geht, der nichts davon hat, dass wir gerettet werden. Manche haben ja den Eindruck, Gott ist unbedingt gezwungen, uns zu retten. Da gab es doch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr vor wem, den Ausspruch, naja, das ist Gottes Job, zu vergeben, das muss er halt. Nee, das ist nicht Gottes Job. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Gott hätte am Ende der Schöpfung oder des Sündenfalls auch sagen können, na das war's, probiere ich es nochmal. Oder lebe ich halt mit den Engeln allein oder mit dem Sohn und dem Heiligen Geist allein. Da hat er ja schon alle Ewigkeit gelebt. Also Gott ist nicht auf den Menschen angewiesen. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn dann steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Manche sagen an dieser Stelle auch, naja gut, wenn es Gott will, muss ich mich ja nicht mehr anstrengen. Ist ja Gottes Sache. Ich muss keine Mission mehr betreiben. Ja, du betreibst ja keine Mission, du erzählst nicht deshalb über den Glauben, weil Gott nicht auch einen anderen Weg hätte, sondern du tust es, weil Gott dadurch, dass du vom Glauben erzählst, ja auch an dir selbst arbeitet. Weil du dann gehorsam bist, du bist bereit, auch Gottes Willen zu akzeptieren. Denn das, was ja nie der Auftrag ist in der Bibel, dass du Menschen zu Christen machen sollst, das ist ja auch nicht das Weitererzählen des Glaubens. Das kannst du nämlich gar nicht. Wenn du es kannst, dann ist es wahrscheinlich irgendwie so eine Art Management-Trick. Dann hast du viele Verkaufskurse besucht und dann weißt du, wie du die Leute psychologisch in die Ecke drängen kannst. Aber dann, die sind dann nicht wirklich Christ geworden. So wie der eine den Kühlschrank verkauft, so kannst du ihm dann, was weiß ich, den Glauben verkaufen. Nee, das ist nicht Erzählen vom Glauben. Ob jemand zum Glauben kommt oder nicht, ist nur Gottes Sache. Aber wir tun es, weil es Jesu Auftrag ist, weil wir unseren Egoismus überwinden, weil wir dadurch die Liebe zu den anderen Menschen ausdrücken. Deshalb erzählen wir davon. Und hier steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn Gott es will, dann sollten wir es auch wollen. Und wenn wir es auch wollen, dann sollten wir aktiv werden dafür, denn Gott will uns ja gebrauchen, damit diese Rettung den Menschen bekannt wird und damit sie dann eine Umkehr finden. Das ist eine Herausforderung für uns. Die Frage, die sich hier manche stellen, wenn sie das lesen, ist, ja, wenn Gott das will, warum passiert das denn nicht? Und ich habe das in den letzten Tagen schon einmal erwähnt, hier gibt es einen Unterschied zwischen diesem souveränen Willen Gottes, wo wir bei der Schöpfungsgeschichte lesen, und er spricht und es stand da. Gott redet und dann passiert das. Das ist dann der souveräne Wille Gottes. Und dann gibt es den Willen Gottes, den manchen den moralischen Willen Gottes nennen oder den ethischen oder wie auch sonst immer. Jedenfalls den Willen Gottes, wo dahinter steht, Gott will das, aber er lässt den Menschen die Freiheit, seinem Willen zu entsprechen oder nicht. Um das mal ganz praktisch zu machen, lest mal die 10 Gebote durch. Was steht da vom Willen Gottes? Da steht, du sollst nicht lügen. Aha, der Wille Gottes ist, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Führt das automatisch dazu, dass du nicht lügst? Manche würden sagen, wäre ja schön. Also sobald wir irgendeine Lüge sagen wollen, bleibt uns im Hals stecken. Sobald wir etwas stehlen wollen, unsere Hand erstarrt. Wir können es nicht mehr. Wäre schön. Damit wäre aber alle Freiheit dahin, die Gott uns als Menschen bewusst gegeben hat. Und hier ist, wenn da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, er will und er sehnt sich danach. Und er hat deshalb alles unternommen, was von seiner Seite aus möglich ist, um uns Rettung zu bringen, um uns zu befreien. Was hat er deshalb gemacht? Er hat zum Beispiel die Propheten geschickt, hat durch sie gesprochen, damit Menschen auf Gott aufmerksam werden. Er hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, geschickt, der hier auf der Erde gelebt hat, der Menschen geheilt hat, von Dämonen befreit hat, der den Willen Gottes gepredigt hat, damit wir als Menschen erkennen können, was Gott uns zu sagen hat. Das hat er an dieser Stelle auch getan. Und dann ist dieser Jesus für uns gestorben, damit unsere Schuld vergeben wird. Und damit schafft er die Möglichkeit, dass alle Menschen, also das, was Jesus getan hat, ist genug für alle Menschen. Alle Menschen könnten ihre Schuld vor Gott bekennen und sie würde vergeben. Das, was Jesus getan hat, genügt für alle dabei. Und das ist damit gemeint, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sein Wille ist nicht nur ein frommer Wunsch gewesen, sondern er hat alles dafür unternommen. Er hat die Voraussetzungen geschaffen, dass ich und du gerettet werden können. Und gerettet heißt, dass wir unsere Schuld loswerden. Unsere Schuld, die wir Gott gegenüber haben. Denn die Schuld, die du anderen Menschen gegenüber hast, ja, da musst du zu den Menschen hingehen und um Entschuldigung bitten. Wenn du jemanden belogen hast, dann geh da hin und sag dem Menschen das. Aber diese Lüge ist gleichzeitig auch ein Vergehen vor den Ordnungen Gottes. Das ist ja bei der Erde auch so, nicht? Auf der Erde auch so. Da gibt es ja dann irgendwie die Privat-Zivilprozesse und die Strafprozesse und manchmal kannst du beides verklagt werden. Wenn du einen ermordest, dann wirst du normalerweise vom Staatsanwalt angeklagt. Die Angehörigen können dich aber auch nochmal anklagen. Das heißt, bei den einen kannst du dich persönlich entschuldigen, bei dem anderen, der Staat verklagt dich aber so oder so bei bestimmten Vergehen. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du hingehst und sagst, tut mir leid, dann ist vor dem Menschen vergeben. Aber die Schuld vor Gott steht immer noch da. Und diese Schuld vor Gott, die kann nur vergeben werden durch den Tod Jesu. Nicht dadurch, dass wir sagen, ach, das machen wir doch irgendwie wieder gut. Also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber es kommt nicht dazu, dass tatsächlich alle gerettet werden. Hier steht, er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier ist nicht irgendeine Wahrheit mit gemeint, sondern hier ist die Wahrheit mit gemeint. Jesus wird ja auch als die Wahrheit bezeichnet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ne? Dieser Jesus von sich. Also hier ist das als Wahrheit mit gemeint. Hier ist aber auch noch eine andere Wahrheit mit gemeint, nämlich die Wahrheit über unser Leben. Viele Menschen lügen sich ihr Leben lang über ihr eigenes Leben etwas in die Tasche. Es gibt doch Menschen, die bis zum Ende ihres Lebens, also ich erinnere mich an einen Menschen, ich weiß nicht, ob er es im Spaß oder real gesagt hat, schon etwas im fortgeschrittenen Alter, und dann hat er gesagt, er hat noch nie etwas falsch gemacht. Ja, und da muss man sagen, das kann man doch wirklich nur sagen, wenn man sich etwas in die Tasche lügt. Manche sagen das nicht, aber sie glauben es innerlich. Sie sind zu bescheiden, um das nach außen auszudrücken. Das ist natürlich genauso schlecht. Ist nur ein bisschen klüger, nicht? Dass die anderen sich nicht über dich wundern, aber ist genauso falsch. Die Erkenntnis der Wahrheit heißt die Wahrheit über deine Situation, die Wahrheit über die reale Situation der Welt, die musst du erkennen. Und die kannst du nur erkennen, wenn Gott dir die Augen öffnet, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist. Die Wahrheit, dass es einen Gott gibt. Die Wahrheit, dass wir diesem Gott gegenüber verantwortlich sind. Die Wahrheit, dass dieser Gott sich mitgeteilt hat, und wir das auch in der Bibel lesen können. Die Wahrheit, dass Jesus wirklich von Gott kommt. Und nur deshalb konnte er die Wunder tun, die er getan hat. Nur deshalb konnte er in Vollmacht predigen, wo die Menschen sofort gemerkt haben, der predigt nicht wie die Pharisäer, sondern der predigt mit Vollmacht, das geht direkt ins Herz. Da merken wir direkt, wir sind gemeint. Die Wahrheit, dass wir uns eingestehen, wir sind schlecht und schuldig vor Gott. Und je nachdem, wie weit der Prozess vorangekommen ist, kommen wir vielleicht so mal wie Paulus dazu, in mir wohnt nichts Gutes. Wie Paulus das sagt, wo er dann merkt, selbst dann tue ich irgendwas Gutes und wenn ich genau mal hinschaue, ist die Motivation wieder schlecht. Da helfe ich jemandem und in Wirklichkeit will ich nur Beifall haben. Da helfe ich nur jemandem und in Wirklichkeit will ich ein paar Punkte bei Gott sammeln.
Ja, auch nicht die richtige Motivation. Sollte doch eigentlich für den anderen sein.
Und dann merken wir, es gibt so viel in unserem Leben, was eigentlich nicht stimmt, was falsch ist, wo wir anderen Menschen was vormachen, vorspielen. Manchmal ist es die äußere Maske, nicht? Den anderen anzugrinsen. Manchmal ist es das äußere Verhalten, wo wir etwas vorspielen, Gott oder den Menschen. Aber Gott durchschaut das alles. Er schaut durch jede Maske hindurch und durch jedes Vorspielen. Ihn können wir da nicht an der Nase herumführen. Menschen manchmal schon, wenn wir gut sind, aber Gott nicht. Und hier erkenn die Wahrheit über dein eigenes Leben. Und Gott will, dass du sie erkennst. Weil erst wenn du sie erkennst, dann kannst du die richtigen Konsequenzen ziehen. Wenn du das nicht erkennst, dann lebst du vielleicht bis zum Ende deines Lebens in einer Illusion, in einer Traumwelt, in einer, die du selbst aufgebaut hast, wo vielleicht ein paar Freunde dir noch Beifall klatschen. Aber diese Freunde werden auch mal weg sein. Spätestens am Ende des Lebens werden sie weg sein, werden dich nicht mehr unterstützen können. Wenn du vor Gott stehst, dann sind diese Freunde auch nicht da. Und dann ist es egal, wie perfekt du hier auf der Erde deine Rolle gespielt hast. Sondern dann kommt es darauf an, wo ist die wirkliche Substanz? Was steht wirklich dahinter? Gott sieht durch das, was wir aufgebaut haben als Fassade anderen Menschen gegenüber. Und das wollen wir als Wahrheit erkennen. Und dann wird hier nochmal genauer beschrieben, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Hier soll deutlich gemacht werden, wenn du erkannt hast, dass du schuldig bist, dann such deine Hilfe nicht irgendwo. Jetzt könnte man ja sagen, wie das so übertragen gesagt wird, es führen viele Wege nach Rom. Das meint im übertragenen Sinne, zu Gott kannst du viele Wege gehen. Das ist ja heute fast allgemeingut geworden bei den Menschen. Also wer heute modern ist, vertritt diese Auffassung. Egal, woran du dich wendest, die Hauptsache halt, du bist ein bisschen fromm. Ob du da deinen Buddha zu Hause stehen hast im Garten, wie eine unserer Nachbarn, oder ob du da eben in die Moschee gehst, oder ob du, was weiß ich, die Natur anbetest, eine indianische Schamanenmeditation machst, oder ob du in die Gemeinde gehst, alles doch dasselbe. Das ist die Auffassung der Bibel nicht. Sondern in der Bibel wird ziemlich intolerant behauptet, es gibt nur einen einzigen Weg. Deshalb gesagt, es gibt einen Gott und einen Mittler. Wir brauchen diesen Mittler, weil wir schuldig sind und nicht direkt zu Gott kommen können. Später im 1. Timotheusbrief wird uns noch gesagt, nämlich im letzten Kapitel, dass Gott in einem Licht wohnt, wo keiner herzu kann. Gott ist heilig und gerecht. Wir könnten gar nicht zu ihm in unserem jetzigen Zustand. Wir würden vergehen, wo Gott würde es nicht zulassen. Deshalb brauchen wir einen Mittler, der für uns vor Gott steht und um Vergebung bittet und der dann auch dafür bezahlt. Und das ist dann Jesus Christus, der das getan hat. Und hier wird betont, es gibt nur einen einzigen. Es gibt, zumindest sagt Paulus das hier, und Gott auch. Er sagt, es gibt nur einen Weg. Es ist schön und gut, wenn du regelmäßig in die Kirche gehst. Es ist schön und gut, wenn du als Muslim die 5 Säulen des Islam einhältst und dann nach Mekka pilgerst und Ramadan. Das ist gut, das drückt ja die Frömmigkeit aus. Aber es ist traurig, es wird dich letztendlich nicht zu Gott führen. Das ist das Problem. Sondern zu Gott führen kann nur Jesus Christus. Er ist die einzige Verbindung zu Gott. Das ist das, was wir in der Bibel nicht nur an einer Stelle lesen, immer wieder lesen. Das ist das, was Jesus von sich selbst behauptet. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Jetzt können wir sagen, Jesus irrt sich halt, Jesus ist ein Lügner, Betrüger, was weiß ich. Das kann man sagen. Gut, dann such einen anderen Weg. Und wenn du ihn gefunden hast, sag mir Bescheid. Ich habe mich mit einigen Religionen auseinandergesetzt, unter anderem auch an der Uni Religionswissenschaft studiert, um mich mit anderen Religionen auseinanderzusetzen. Und es gibt einen riesigen Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen. Das ist nicht alles dasselbe. Die meisten Leute, die sagen, dass alles dasselbe, sind diejenigen, die sich nie intensiv mit den Religionen beschäftigt haben. Dann packst du alles hinein. Ach, die glauben doch alle an einen Gott und die haben alle so ein bisschen Ethik und ein Jenseits auch. Klar gibt es dabei Ähnlichkeiten. Aber das wäre so ähnlich, als wenn einer sagt, ach, die Autos sind doch alle gleich. Haben alle 4 Räder und haben Lenkrad, also ist doch egal, was du eins für eins kaufst. Na, jetzt gerade die Männer, die haben meistens eine ganz spezifische Vorstellung, welche Autos wirklich gut sind oder nicht. Würdest du einen überzeugten Mercedes-Fahrer in ein Peugeot setzen, dann würdest du sagen, das ist doch kein Auto. Na, dann, oder was weiß ich, einen, der immer in einer großen Limousine fährt, der fährt dann das erste Mal in einem Smart. Dann sagt er, hey, was ist denn das hier? Das ist ja nur eine Seifenkiste. Na, dabei das, ja, oder ich erinnere mich schon Jahre her, da hatten wir hier mal einen Schüler, der hatte eine Ente. Weißt, wisst ihr noch, was das ist? So, ja. Also eine Ente, da bin ich mal mit ihm mitgefahren. Und als der so auf der Bundesstraße an 80 gefahren ist, ich habe gedacht, das fliegt gleich auseinander, das Auto. Das hat geklappert und gerattert und der Wind wehte da durch. Mit Heizen war natürlich gar nichts, da musste man sich dick anziehen vorher, wenn man da mitgefahren ist. Und jetzt würde einer sagen, ach, Auto ist doch alles dasselbe. Dann würde man sagen, nee, ganz so einfach geht das nicht. Oder ich könnte jetzt sagen, Ehepartner ist doch alles dasselbe.
Oder ihr Männer, ihr habt doch alle, vermutlich jetzt alle Frauen geheiratet. Frauen sind doch alle gleich. Die haben alle einen Kopf, normalerweise, eine Nase, zwei Augen, einen Mund und zwei Ohren und sehen sich auch sonst relativ ähnlich. Also ein paar kleine Unterschiede sind schon da, aber... Und da würden wir sagen, nein, die Unterschiede sind doch gerade entscheidend. Und bei den Religionen ist es auch so. Klar gibt es ein bisschen Ähnlichkeit, aber das Entscheidende ist der Unterschied an der Stelle. Und hier sehen wir, Gott sagt deutlich nur einen Weg zu Gott. Und jetzt kannst du irgendwelche Wege auswählen, aber Gott sagt, nur ein Weg ist möglich. Dafür ist Jesus Christus gekommen. Und wenn du das für dich nicht akzeptierst, dann kannst du fromm werden in deinem Leben. Aber du wirst nicht bei Gott ankommen und das ist schade. Dann führt er das auch noch etwas näher aus. Da sagt er nämlich also, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat. Lösegeld heißt ja, da wird jemand gefangen genommen und diejenigen, die ihn gefangen genommen haben, die schicken dann irgendein Ultimatum und sagen, also wenn ihr uns nicht 1 Million bezahlt, dann bringen wir den um. Das ist dann so, und dann, ich meine, das ist noch nicht das Lösegeld, aber das Geld, was bezahlt werden soll, ist das Lösegeld. Also der wird erst losgelassen, wenn eine gewisse Summe Geldes bezahlt worden ist. Und dieses wird hier erzählt, da wird gesagt, also die Menschen, wir sind in Gefangenschaft und wir werden aus dieser Gefangenschaft erst freigelassen, wenn eine Summe bezahlt worden ist. Und diese Summe lässt sich jetzt nicht mit Geld bezahlen, sondern eigentlich nur Mensch gegen Mensch, könnten wir sagen. Das ist so, das gab es ja auch bei manchmal bei Entführungen, dann bietet sich jemand an und sagt, also dem geht's ganz schlecht, nimm doch mich als Geisel. Ganz selten gibt es solche Fälle, dann gehen Leute dahin, die hoffen natürlich, dass sie dann hinterher befreit werden, nicht, dass sie umkommen, aber die bieten sich als Geisel an. Und so ähnlich, müssen wir sagen, hat Jesus das hier auch getan. So wird das beschrieben. In wessen Gefangenschaft sind wir denn? Die Bibel sagt, du bist in Gefangenschaft der Sünde, des Todes und des Teufels. Der Sünde deiner eigenen Sünde. Im Römerbrief steht das ganz deutlich. Da sagt Paulus, ja, das Gute, was ich will, das tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Vielleicht merkst du das manchmal auch. Da merkst du, ich will irgendwas Gutes tun, ich weiß ganz genau, das ist falsch und ich mache es trotzdem. Und da merkst du, du bist ja Gefangener, du bist ja gar nicht ganz frei. Du meinst, du entscheidest freiwillig und in Wirklichkeit bist du nur ein Getriebener deiner Lust, deiner Gefühle, deiner Sünde oder ein Getriebener der Umgebung, in der du bist, deiner Freunde, die eben dich nur anerkennen, dich nur richtig toll finden, wenn du so und so redest, wenn du so und so drauf bist. Und dann bist du nicht frei, dann bist du gefangen. Und darüber hinaus steht, wir sind Gefangene des Teufels. Wieso? Ja, weil sobald wir das Böse tun, dann sind wir auf der Seite des Teufels, dann sind wir abhängig von ihm, dann hat er ein Bein bei uns in der Tür, könnte man sagen. Dann kommen wir nicht mehr ganz von ihm los und aus eigener Kraft können wir nicht sagen, tschüss, der lässt uns eben nicht los dabei. Und da wird gesagt, und Jesus hat das getan, er ist dann im Totenreich, er hat uns ausgelöst, er ist dann Geisel beim, können wir jetzt sagen, übertragen, beim Teufel gewesen, dafür, dass wir freigekommen sind. Er hat das Lösegeld bezahlt. Und du kannst es nicht bezahlen. Also nehmen wir mal wieder an, du bist da von irgendwelchen Leuten entführt und jetzt sagst du, also ich möchte gerne mich selbst austauschen. Schlecht. Und dann sagst du, ich bezahle selbst mein Lösegeld. Hier mein Portemonnaie. Ja, dann sagen sie, gib mal gleich her, das behalten wir und jetzt trotzdem noch Geld her. Denn wenn normale Leute, die einen entführen, die nehmen dir erstmal alles weg, was du hast. Ja, aber womit willst du denn jetzt bezahlen? Du hast ja gar nichts. Da muss jemand anders kommen und das Geld geben. Vielleicht von deinem Konto, mag schon sein, aber jemand anders muss der Mittler sein, der muss es dann geben. Und genauso ist auch in unserem Leben für unsere Schuld. Wir können mit unserer Schuld nicht alleine fertig werden. Ich habe da vor einer Zeit lang mal ein Buch gelesen von einem weltbekannten Esoterikautor, Neil Donald Walsh. Der hat eine ganz andere Lösung dafür. Er sagt nämlich, die große Botschaft für die Menschen ist, vergib dir deine Schuld selbst. Und viele versuchen das heute auch. Und das mag mal für einen Moment ganz gut klingen, ist ja auch viel weniger demütigend. Ne? Er verberichtet dann auch, er hat das auch mit seiner Frau probiert, er ist das zweite Mal geschieden, jetzt mit einer dritten Frau zusammen. Und dann sagt er hat sich seine Schuld vergeben. Das ist doch eine tolle Lösung. Ne? Also wenn ihr in deinem nächsten Ehestreit seid und dann kommt eure Frau, was hast du Böses gemacht? Dann sagst du, Schatz, gar kein Problem, ich habe mir schon lange vergeben. Geniale Lösung, ne? Ich vermute allerdings, dass eure Herzallerliebste damit nicht unbedingt einverstanden sein wird, sondern je nachdem, wie sie veranlagt ist, könnte sie sogar ärgerlich werden und euch dann die Bratpfanne um die Ohren hauen. Ne? Was fällt dir eigentlich ein, du Kerl, willst mich doch lustig machen über mich? Ja? Das geht eben so nicht. Vergebung kann uns nur der andere geben, nicht wir selbst. Und genauso ist es hier auch. Vergeben kann uns an der Stelle nur Gott. Wir können uns nicht selbst vergeben. Selbst vergeben heißt hier einfach bloß so viel, verdräng das, denk nicht mehr dran. Dann lässt es dich in Ruhe, aber die Schuld ist trotzdem noch da, wenn du sie verdrängst. Nicht? Also wenn du irgendwo zu schnell gefahren bist auf der Straße und dann hat es mal geblitzt, dann kannst du sagen, ich verdränge das, ich vergesse es. Und plötzlich ist dann der Briefkasten, hast du dann so ein kleines Foto, das verdränge ich auch schnell ins Altpapier. Aber irgendwann ist das Verdrängen zu Ende. Dann geht es nämlich nicht mehr. Spätestens, wenn nach vielen, vielen Sachen dann irgendwann mal ein Polizist vor der Tür steht und sagt, also wie ist denn das denn nun? Ja, ich bin da nie gefahren, hier das Foto, habe ich nie gesehen. Das geht nicht, irgendwann hüllt es dich ein dafür. Also und so ist, das Lösegeld muss von jemandem anders bezahlt werden. Das ist für alle bezahlt, steht hier für alle gegeben. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt worden bin, sagt Paulus, als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Hier bezieht Paulus das nur noch auf sich und sagt, das ist der Inhalt des Evangeliums, was ich predige. Ich will keine neue Religion gründen, ich will auf Jesus hinweisen und dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er Jesus geschickt hat, damit alle, die ihn bitten, die Schuld zu vergeben, gerettet werden können. Und das ist die Herausforderung für alle heute Morgen auch. Die einen, die sich wiederum mal darüber freuen können, ich habe meine Schuld vergeben bekommen, das ist super. Ich habe jemanden, mit dem ich mich im Gebet daran wenden kann, das ist auch toll. Und all diejenigen, die noch versuchen, vor sich selbst zu schauspielern, die versuchen, sich noch selbst Schuld zu vergeben oder die meinen, irgendwie kann ich meinen Gott selbst schaffen und ich muss nur an ihn glauben, dann werde ich gerettet. Denkt daran, so ist es nicht. Jesus spricht was ganz anderes darüber. Seid ehrlich vor euch selbst und seid ehrlich vor Gott, denn nur dann ist es möglich, Sündenvergebung zu bekommen und diesen Kontakt, diese Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Achtet da nicht in erster Linie auf andere, sondern schaut dabei auf Gott. Damit sind wir am Ende dieser Auslegung. Ihr habt hoffentlich in Erinnerung zwei Hauptteile. Ein Hauptteil, denkt ans Gebet, wie das aufgebaut sein soll. Fürbitte, Bitte, Danksagung und so weiter, insbesondere auch für die Obrigkeit. Männer, seid nicht zu stolz, sondern betet überall mit allen Problemen, nicht erst dann, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Und wir alle, freut euch daran. Gott will, dass wir alle gerettet werden. Er hat den Weg dafür vorbereitet. Lasst ihn uns nutzen. Und die ihn genutzt haben, freut euch mit mir darüber. Jesus hat uns Sünde vergeben und wir können ewig bei ihm sein. Ich bete an dieser Stelle mit euch und ihr dürft gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir von dir lesen konnten in dem ersten Timotheusbrief. Und danke, dass der Paulus das so deutlich ausgedrückt hat. Danke, dass er uns deutlich gemacht hat, dass du Erlösung willst, dass du dich nicht freust, dass irgendeiner, der sündig ist, verloren geht oder leidet, sondern dann leidest du mit. Danke, dass es nicht nur ein frommer Wunsch geblieben ist, sondern dass du den Weg geschaffen hast, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen können. Und ich danke dir für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die du errettet hast, denen du Schuld vergeben hast, die merken, dass du in ihr Leben hineinsprichst, die einmal in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Danke dafür. Danke für deine Liebe, die wir nie ganz begreifen können. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die heute Morgen da sind, die viel von dir gehört haben und die irgendwie eine Sehnsucht nach dir haben, aber die noch keine Vergebung ihrer Schuld haben. Lass du sie das nicht auf die lange Bank schieben. Lass du sie nicht irgendwelche Entschuldigungen finden oder auf andere Menschen schauen, sondern lass auch sie ehrlich vor dir sein, Sünden bekennen und dann ebenfalls Vergebung bekommen. Für uns alle möchte ich dich bitten, dass wir lernen, richtig mit dem Gebet umzugehen. Dass unsere Gebete nicht einseitig oder nur formelhaft werden oder sind, sondern dass wir diese lebendige Beziehung zu dir auch im Gebet erfahren können. Dass unser Gebet dein Lob beinhaltet. Unser Gebet, dass wir da wirklich den Mut haben, unsere Wünsche, unsere Nöte auszuschütten vor dir, weil du zuhörst. Dass wir aber auch an andere Menschen denken. Und an dieser Stelle möchten wir auch ganz besonders an unsere Regierung denken, an die Frau Merkel, an die Minister, die entscheiden für das Wohl unseres Landes, dass du ihnen Weisheit gibst, dass sie richtig entscheiden und dass diejenigen, die von dir nichts wissen, dass auch sie erkennen, dass sie nicht alle Macht in der Hand haben, sondern dass du über ihnen stehst. Wir möchten dich bitten, dass sie sich nach deinen Maßstäben und ethischen Werten orientieren. Wir möchten dich bitten, dass sie es schaffen, dass sowohl wirtschaftliche Sicherheit als auch politischer Friede in Deutschland weiter erhalten bleibt, sodass wir in aller Stille und Frieden unseren Glauben ausleben können und uns auf wichtigere Dinge konzentrieren. Danke dafür, dass du da bist und dass du unsere Gebete hörst und dass du auch darauf antworten willst. Amen.